erzählt, das ist sozusagen, das beginnt schon mit Tartarus, ja, die Behandlung bestimmter philosophischen Fragen. Das heißt, er reagiert nicht auf die Sprache selbst und er will sozusagen, das ist die Philosophie der zweiten Ordnung. Ja. Die reagiert nicht auf die Sprache eigentlich und auf das Spiel, sondern, wenn man will, auf das Sprachspiel akademischer Philosophie. Das heißt, er beobachtet die Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die sich bestimmte Fragen stellen, vom Typ, was ist der Tisch an sich, ja? Und wie ist es möglich, den Tisch an sich mit dem Wort Tisch zu bezeichnen, und wie kommt so etwas zustande. Ja? Und enthält diese Fragestellung für Forensch. Und will sozusagen die Menschen, wie er sagt, kurieren von dieser Fragestellung. Das heißt, er will einen Zustand herbeiführen, bei dem diese Art Fragen, die zu falschen Antworten führen, nicht einmal gestellt werden. Dass es unmöglich wird, sowas zu fragen, dass es sozusagen verbrannt wird, sowas zu fragen. Dass man versteht, dass zum Beispiel Tisch ist etwas, was als Tisch gebraucht wird und deswegen der Tisch ist, und nicht, dass ich ein Gefühl habe und ein Erlebnis habe und eine Evidenz habe, die Präsenz eines Tisches vor mir, die mir sozusagen das Recht verleihen, diesen Tisch als Tisch zu bezeichnen. Sozusagen verbreitet von Antworten. Ja, das heißt, das Ziel ist nicht die Behandlung des Problems, sondern die Behandlung bestimmter Fragestellungen, die praktiziert werden im akademischen Physiker.
Und als Sie gesagt haben, sozusagen, es gibt diese Theoretiker des Worts und die des Satzes, dann ist sozusagen diejenigen, die vom Wort ausgehen, immer solche, die in irgendeiner Form von einer mimetischen Verbindung von Wort und also von der Abbildfunktion der Sprache ausgehen.
Nein, ich würde nicht sagen. Ich denke, dass die vom Wort ausgehen, sondern ist Ausdrucksform. Es ist sozusagen ein, sagen wir, expressionistisches Modell der Sprache. Und es geht darum, hermeneutisch zu erraten, was hat derjenige gemeint? Ja, was hat er gespürt, was hat er gefühlt, was hat er gemeint, dass er das gesagt hat, was er gesagt hat? Das ist hermeneutische Fragestellung. Und es ist nicht zufällig, dass praktisch alle Franzosen Baudrillard, Baudrillard, ja letztendlich, ja, wenn man bei Baudrillard das nicht klar sieht und viele andere, letztendlich mit der Hermeneutik der Texte sich beschäftigen. Ja. Das heißt, sie nehmen als Ausgangspunkt ein philosophischer Text oder ein Zeitungstext oder ein Film oder ein Werbeslogan oder was auch immer, ein Phänomen, was sie betonen. Und da sagen sie, und dann kommt die Frage, was sagt das aus? Ja. Ist das ein Symptom? Wer Weg des Zustandes und so weiter und so fort. Das heißt, Sie sehen, die Sprache im Wesentlichen ist symptomatisch. Es ist so wie, wenn man sozusagen einen Menschen beobachtet und sieht, der hat, ich weiß nicht, sein Gesicht ist blau geworden. Ja. Da sagt man, was hat er für eine Krankheit? Ja? Was passiert in ihm, im Inneren, dass er so blau geworden ist? Ja? Das muss man untersuchen. Ja? Das ist diese symptomatische, expressionistische Behandlung der Sprache. Die ist ja sicherlich eine völlig andere als im anglosächsischen Tradition. Anglosächsische Tradition, wie auch die Wiener Schule. Sie beginnt mit der Analyse der Wissenschaft letztendlich. Ja. Mit der Analyse der Wissenschaft und mit der Frage, inwieweit hat die Wissenschaft das Recht zu behaupten, sozusagen, dass das, was sie sagt, auch richtig ist. So. Und die skeptische Frage besteht darin, dass was auch immer Wissenschaft sagt, sie sagt es in der Sprache. Das heißt, die Sprache muss transparent und klar genug sein, damit das, was der Wissenschaftler erfährt und denkt, ja, da kommt auch diese, mit Evidenz diese gewisse Figur des Expressiven, ja, auf sozusagen vorne spielt, dass das, was er erlebt, wenn er experimentiert, wenn er, dass das so ausgedrückt und formuliert wird, dass es wirklich klar sein kann. Gut. Und dieser Bezug zur Wirklichkeit, ja, der Wissenschaft immer behauptet, ja, dass die Dinge so sind, wie sie es beschreiben, dass dieser Bezug tatsächlich hergestellt wird. Und dann ist die Frage, kann es hergestellt werden, unter welchen Bedingungen? Und Wittgenstein sagt, ja, nicht wahr, letztendlich, dass dieser Bezug existiert, aber dieser Bezug existiert nur dadurch, dass die Wissenschaft von Anfang an eingebettet ist in eine bestimmte Lebensform. Das heißt, Wissenschaft ist letztendlich eine menschliche Wissenschaft. Es ist eine Wissenschaft als zugehörig zur Überlebensstrategie des menschlichen Geschlechts. Ja? Die Wissenschaft hat außerhalb der spezifischen Lebensform, in der sie sich entwickelt hat, keine Bedeutung. Die Wissenschaft kann sich nicht trennen von der Lebenswelt, in der sie produziert wird. Das sagt auch Husserl, ja, in gewisser Phase der Entwicklung seiner Philosophie. Und für bestimmte Ansprüche der Wissenschaft, das war ein Todesurteil. Ja? Weil die Wissenschaft beginnt doch mit der Galileo Galilei und so weiter. Sie beginnen Newton, ja, auch Einstein, beginnt mit der Anspruch, so etwas wie eine göttliche Position anzunehmen. Ja? Sozusagen von allem Menschlichen abstrahieren, alles Subjektive hinter sich lassen und eine neutrale, allgemein verpflichtende Position anzunehmen, die letztendlich eine Position des reinen Geistes ist, des Gottes ist. Newton sagt sehr explizit, das ist der Fall des Einstein. Und sozusagen Wittgenstein, auch später Husserl, holen das zurück und sagen, das, was Wissenschaft sagt, kann man schon verstehen. Aber man kann verstehen, nachvollziehen und so weiter, weil man, wie Husserl sagt, ein Vorverständnis hat. Und dieses Vorverständnis, das heißt, warum es sich überhaupt handelt. Also wenn man sagt, die Sterne sind so und so und die sind so und so beschaffen. Damit man das versteht, muss man zumindest einmal wissen, warum es sich überhaupt handelt. Das heißt, man muss von diesen Sternen schon eine Ahnung haben. Vielleicht unwissenschaftlich und so, aber irgendetwas muss man wissen. worauf sich die Wissenschaft bezieht. Im Grunde ist es ja völlig anders formuliert, aber die gleiche Argumente, etwa bei späten Wittgenstein, wo er sagt, dieses Sprachspiel muss schon funktionieren, es muss schon laufen. Ja, damit innerhalb dieses Sprachspiels so etwas wie die Wissenschaft ihren Platz finden kann. Und das bedeutet aber, dass die Wissenschaft Teil, wie gesagt, der Naturgeschichte der Menschheit ist. Sozusagen die Wissenschaft geht über das Horizont dessen, was wir menschliche Erfahrung nennen, was wir menschliche Erlebnispraxis nennen, nicht hinaus. Ja, die ist begrenzt in einer Anspruch, strukturell. Und das war die Position, ja, diese Begrenzung. Das heißt, ob affirmativ wie Rasse, ob affirmativ wie Rasse oder ob kritisch wie Wittgenstein, das Thema war die Beschäftigung mit dem Anspruch der modernen Wissenschaft auf ein sicheres Wissen, also quasi göttliches. Wenn man aber sieht, wie die französische Kontinentalphilosophie oder deutsche Kontinentalphilosophie sich entwickelt hat, dann hat diese Entwicklung ab einem gewissen Zeitpunkt, und das ist der deutsche Idealismus, der Theorie, letztendlich einen anderen Weg genommen. Nämlich, Hegel hat diese Wende ganz klar manifestiert. Ja. Er hat gesagt, mich interessiert nicht, was die Natur ist. Mich interessiert nur das, was der menschliche Geist hervorgebracht hat, weil letztendlich die Natur ist das, was der menschliche Geist hervorgebracht hat. Durch die Wissenschaft, durch die Erfahrung und so weiter. Das heißt, Hegel beginnt mit der Einsicht, dass Wissenschaft Teil der menschlichen Kultur ist. Ja? Für ihn diese Frage, ist die Wissenschaft objektiv richtig oder nicht, stellt sich nicht. Für ihn ist es zivilisatorisch. Zivilisatorisch bedingt. Und dann beginnt die Reflexion über die Geschichte des Geistes und so weiter mit der Wissenschaft. Nur eine bestimmte Stelle und keine prominente Stelle. Und das geht weiter und weiter und es geht weiter und weiter Richtung Hermeneutik. Also wenn ich frage, was mich interessiert nur das, was die Menschen gemacht haben, da kommt die Frage, und was haben die Menschen gemacht? Ja, das heißt, was ist das, ja, was die Menschen praktisch produziert haben? Was sie eigentlich produzieren wollten, ja, was ist der Ausdruck? Ja, da kommt die Ausdruckstheorie, expressive Theorie der Sprache. Auf der einen Seite scheint es, und es scheint vielen, dass dadurch, vor allem im Rahmen der Kontinentalphilosophie, dass dadurch sozusagen die Fragen, die sich an der sächsischen Philosophie, um die es sich bemüht, ja, die sind so gelöst. Und zwar längst durch den deutschen Idealismus. Das ist der Scheidepunkt. Es ist schon längst gelöst. Es ist schon längst klar, dass das alles Produkte der menschlichen Bewusstsein sind, der menschlichen Erfahrung, der menschlichen Lebenswelt und des menschlichen Geistes und so weiter. Das sind Kulturphänomene, das sind die zivilisatorischen Phänomene. Und ja, also diese anglosächsische Fragestellung ist ja irgendwie nicht auf der Höhe der Zeit und schon seit dem deutschen Idealismus. Und dann entwickelt sich weiter und weiter und Prozesse, die im Gehirn stattfinden. Zweitens. Dabei wird er sehen, dass damit ich überhaupt irgendetwas beschreiben kann, muss ich doch eine Position annehmen, von der aus diese Beschreibung überhaupt klappt. Ja. Das heißt, Hegel hat es noch nicht vergessen, ja? Und er sagte, meine Philosophie ist auch Wissenschaft. Und die ist deswegen Wissenschaft, weil die Entwicklung des menschlichen Geistes am Ende ist. Weil der menschliche Geist sich nicht weiterentwickelt. Und da der menschliche Geist sich nicht weiterentwickelt, gibt es einen Standpunkt, von dem aus retrospektiv die menschliche Entwicklung analysiert werden kann. Das ist logisch. Das kann man verstehen. Wenn man aber dann das in Frage stellt und sagt, die menschliche Entwicklung geht weiter, es gibt neue gesellschaftliche Informationen, neue Lebenspraktiken, es gibt neue Philosophien, es gibt neue Zivilisationen, es gibt neue Wände und so weiter, es geht weiter, dann fragt man sich, wie es sein kann. Und dann alles zerfällt, ja, dann sagt Foucault, das können wir nicht wissen, ja, diese Dispositionen des Geistes, ja, jeweils zur jeweiligen Epoche ist uns unklar, das ist das Unbewusste. Und alles wird praktisch ins Unbewusste verlegt und Gehirn, oder Gehirn ist ja praktisch der letzte Avatar, der letzte Verkörperung des Unbewussten, ja. Alles passiert da irgendwie. Also alles wird verschoben Richtung das Unbewusste, Richtung Unbewusste. Der ganz absolute Geist, ja, was für Hegel absolute Geist ist, ist für uns das Unbewusste eigentlich eine Synergie. Nun, die Frage ist die, inwieweit wir das Unbewusste reflektieren können, wo das Unbewusste nach wie vor so etwas wie die Natur ist für uns. Also, was ist das Unbewusste? Eros, Körper, Gehirn, alles im Grunde Naturphänomen. Und an dem Moment, an dem wir das fixieren, gehen wir merkwürdig in die Falle der Naturwissenschaft. Ja, und das ist ja das Schicksal des Durchschnittsrealismus, ja, was Husserl mehrmals beschrieben hat. Das heißt, das Problem mit dem Durchschnittsrealismus und mit Franzosen, das ist das Gleiche, mit ganzer Kontinentalphilosophie, ist, dass irgendwann, dieser Geist und das Unbewusste und das Alles beginnen sich zu materialisieren. Ja? Sie beginnen sich zu verstehen selbst als etwas Materielles. Das beginnt schon im 19. Jahrhundert. Ja, das beginnt auch bei Nietzsche, ja, mit seinem Begriff der Rasse, ja, der Natur des Menschen, der richtigen Körper, der Ernährung und so weiter. Und so. Also alles verdichtet sich und plötzlich die Naturwissenschaften tauchen von ganz anderer Seite auf, ja, wo man sie sozusagen auf der einen Seite negiert hat und gesagt hat, die Naturwissenschaften sind Produkt des menschlichen Geistes, aber der menschliche Geist erweist sich als Naturphänomen, und indem der menschliche Geist sich als Naturphänomen erweist, als Produkt der Hirnforschung und so weiter, plötzlich gerät dieser menschliche Geist in die Gefangenschaft der Naturwissenschaften, die aber dann wiederum unreflektiert bleiben. Und so macht das Ganze so einen Kreis. Und dummerweise ist die kontinentale Philosophie, macht immer diesen Kreis. Das ist ein Kreis nach dem anderen. Man kann ja sehen, dass es immer so einen Zyklus gibt. Ja? Zunächst einmal ein großer Aufbruch. Und so wie bei Roland Barthes, ja? Der als Telltale gegründet hat, von dem aus diese ganze französische Philosophie kam. Wenn man liest ja seine frühere, er sagt, Natur ist bürgerlich, die muss abgeschafft werden. Es gibt überhaupt keine Natur. Es gibt überhaupt keine Realität. Alles ist Revolution. Alles ist proletarische Aktivität. Alles ist Erfindung. Alles ist Imagination und so weiter. Alles fester, alles natürlich und so weiter muss man abschaffen. Und da schreibt es diese Mythen des Alltags und so weiter, Naturalisierung der Kultur, Naturalisierung des Erfundenen, Naturalisierung. Und aber es entwickelt sich und kommt praktisch zu einer absoluten Naturmythologie, ja, bei heutigen Franzosen, wo es praktisch alles ist das Reale, ja, das Reale sozusagen produziert etwas im Gehirn oder so. Also zu diesen lakanischen Modellen des krudesten oder postlakanischen, des krudesten Materialismus. Ja. Letztendlich alles endet in der Traumatheorie. Ja. Auch Lacan endet in der Traumatheorie, dass wenn jemandem auf dem Kopf was fehlt, ja, dann wird er traumatisiert und erinnert an diesen Moment. Und das ist halt das, was seine Subjektivität ausmacht, letztendlich. Ja. Sozusagen Trauma, das heißt eine Einwirkung von außen, ja, ist etwas, was so die Stabilität sozusagen des Inneren gewährleistet. Ja. Letztendlich ist es der letzte Schritt, ja, sozusagen die ganze Entwicklung. So ein Schock. Erlebnis und traumatisches Erlebnis, Einbruch des Realen und so weiter und so fort. Also im Grunde ist es wieder krudeste naturalistische Modelle, die da auftauchen, aber diese Entwicklung. Und das ist ja überall so. Das war mit dem russischen Formalismus. Der russische Formalismus begann mit extremen Ansprüchen und Künstlichkeit und so weiter, endete 50er, 60er Jahre bei Jakobson mit der Hirnforschung. Ja, der hat das alles angekündigt. Dass es gibt eine linke Seite und eine rechte Seite. Und linke Seite sind die linke Parteien. Ja, das sind Rationalität, Analyse, Kritik und so weiter. Und die rechte sind die rechte Parteien. Das ist dann also Mythos, Traditionsverbund und so weiter. Und die Gehirne sozusagen ist ein Parlament, ja. Ja, das ist das Modell, das eigentlich in dem diese Auseinandersetzung stattfindet, sozusagen. Von der rechten Seite kommen diese traditionsverhaftete Bilder, Gestalten, ja, von der linken auflösende Tendenzen, ja, und so. Und alles hält sich irgendwie Balance und irgendwie so macht es so eine Bulbulbule, ich weiß nicht, das im Gehirn, ja, so eine, ja. Aber man sieht, dass da jeder dieser kontinentalen Russen machen sie keine Ausnahme in diesem Fall. Die kontinentale Philosophie kommt immer zu diesem Zyklus. Das ist Wahnsinn.
Und was ist der Grund, warum, also haben Sie jetzt gesagt, dass Wittgenstein dann wiederum auch genauso wie Husserl spricht von so etwas wie Lebensform und sowas? Und was ist der Grund, sozusagen, dass wenn er diese expressive Funktion der Sprache abstellt, warum er dann nicht sagt, dass die Sprache als Träger nicht angewiesen ist auf den Menschen zum Beispiel, sondern stattdessen funktionieren könnte, zum Beispiel als Institution, Wissenschaft, etc., ja. Archiv?
Ja, weil er das Menschliche ohne Menschen denkt. Ja, genauso wie Husserl. Das heißt, er rettet sich von diesem Kreis, indem er an das Innere des Menschen genauso nicht glaubt wie an das Äußere. Ja? Er kommt nicht zur Formulierung hegelianischer Prägung, dass das Äußere sozusagen die Entäußerung des Inneren, ja, Manifestation des Inneren ist, die Kunst und so weiter und so fort. Ja. Sondern es sind Prozedere, es sind Praktiken und so weiter, die als solche neutral sind. Das ist auch eine phänomenologische Position. Es ist nicht relevant, ja, was der Künstler denkt, was gekommen ist und so weiter. Es ist nur relevant, dass es so viele Materialien hat, dass er sie bearbeitet, dass sie aufstellt, dass er etwas produziert und zeigt. Das sind die Praktiken, die werden von Menschen erfüllt. Ja, aber das könnten, wie Russell sagen würde, das könnte Engel sein oder Dämonen oder andere Tiere und so weiter. Es ist einfach dazu gekommen, dass das Menschen so tut. Das ist so evolutionistische Geschichte. Hat sozusagen die Menschen dazu gebracht, das zu tun. Aber wenn es zum Beispiel Ratten wären, Dinosaurier wären und so weiter, die Kunst gemacht hätten, hätten sie auch gemacht. Ja? Sie hätten alles arrangiert und dann gezählt und dann gemalt und dann ausgestellt. Ja? Die Praxis selbst ist relativ unabhängig davon, wer diese Praxis praktiziert und was er dabei denkt, ja, und wie er im Inneren beschaffen ist. Die versuchen sozusagen einen Standpunkt zu finden, wo das Äußere und das Innere gleichermaßen ausgeschaltet werden. Ja, das sagt ja Husserl explizit. Ja. Ich meine, die phänologische Reduktion ist eine zweifache Reduktion. Zunächst einmal verzichte ich das Äußere, dann verzichte ich auf das Innere und dann schaue ich einfach, was vor sich geht, ja, ganz neutral. Ohne Erklärung im Äußeren und im Inneren überhaupt zu suchen. Das ist eine rein phänologische oder rein sprachlich neutrale Analyse. Es gibt gewisse Vorgänge. Und diese Vorgänge werden zufälligerweise von Menschen praktiziert. Aber an sich könnten auch von anderen praktiziert werden. Also dieser Verweis auf den Träger ist nur manchmal hilfreich, wie gesagt. Wittgenstein, aber meistens nicht. Also verweist auf den Menschen, der das macht, ja. Der ist Künstler, ist oder spricht und so weiter, ist manchmal hilfreich, aber nicht grundsätzlich. Grundsätzlich ist es nicht hilfreich.
Also, wenn es die Sprache sozusagen völlig autonom und sowohl von expressiven als auch impressiven Eindrücken, Einflüssen und auch Ausflüssen abgeschnitten sozusagen. Und dann gibt es trotzdem noch so etwas wie eine Dynamik des Neuen, obwohl abgeschnitten von diesen aus der bloßen Kombinatorik.
Bloß Kombinatorik. Und diese Dynamik des Neuen beschreibe ich eben so. Ja. Ich beschreibe das sozusagen, das kann man auch für Gestinianisch oder Phänologisch verstehen und sagen, wann, unter welchen Bedingungen stellen wir uns überhaupt die Frage, ist das neu oder nicht neu? Ja, wir stellen das nicht immer und nicht unter allen Bedingungen, sondern zum Beispiel ein Museumsdirektor stellt das, wenn er ein neues Bild kauft, ist es für mein Museum wirklich neu oder ist es ungefähr das gleiche, was ich schon habe? Ja. Das ist so eine konkrete Lage. Und dann muss er das entscheiden. Es gibt immer Argumente dafür und dagegen, dass es neu ist, aber sie sind sinnvoll. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel sage, lebe ich in einem neuen Zeitalter, in dem alles neu geworden ist, ich kann auf diese Frage schlecht Antwort geben. Zum Beispiel, ich hatte ja dieses Gespräch mit Baudrillard. Es ist sozusagen diese zeitdiagnostische, ja, der sagt, ja, die Realität ist verschwunden. Also alles ist anders geworden. So, früher gab es die Realität und ist die Realität verschwunden. Das ist so ein Ereignis, das alles betrifft und alle betrifft gleichermaßen. Und irgendwie bleiben wir sprachlos, ja, im gestinianischen Sinne. Ich meine, wenn ich so etwas höre, kann ich nicht dazu sagen, ja, weil ich. Mir sind die Bedingungen nicht klar. Wirklich, ja. Unter denen man sowas sagen kann. Ja? Und in welchem Sinne man das sagt, also was man sich dabei denkt, ja. Und so. Und interessanterweise, wie negativ reagiert ja Baudrillard auf die Situationen, wo diese Themen plötzlich eine gewisse Realität bekommen. Wasser absolut fast her, das ist die Gegenwartskunst. Und er sagt, warum fast das ist die Gegenwartskunst? Ja, diesen Text von ihm, wo er sagt, das Gegenwartskunst ist schlecht, weil sie eine Leere zeigt und sie zeigt, dass die Realität schon verschwunden ist. Aber ich habe das schon gesagt. Und das ist nicht in der Kunst so, das ist generell so. Also die Künstler tut so, als ob es in ihrer Kunst der Fall ist. Aber eigentlich sind wir weiter. Generell der Fall. Und er sagt, dass Nullité de l'âme, also dieser Leer, also diese Null der Kunst, ist sozusagen Nullité du monde. Und er beschreibt das. Also die Künstler sind so Nachahmer, die praktisch Geld verdienen.
Das macht ja eben
Ringelstein, ja, und sagen weiter. Er sagt, das ist Weiß verglichen mit was? Ja? Das ist Tisch, wenn man das vergleicht mit was? Ja? Also letztendlich geht es auch darum, dass man irgendetwas versteht, nur wenn man das mit etwas anderem vergleicht. Diese Vergleichsmethode sozusagen die Sprache vorantreiben und sozusagen Gerüst der Sprache auch darstellen. Diese Vergleichsmechanismen, die sind immer konkret. Nicht auf das Ganze. Der einzige Diskurs über das Ganze kann sein, der Diskurs über den Vergleich selbst. Also über die Regeln, unter denen dieser Vergleich stattfindet. Und das ist dann wirklich wie ein Schachspiel. Ja? Man kann sagen, Königsfigur ist diese, weil die solche Züge macht, im Unterschied zum Pferd, das ist eine andere Figur, weil die andere Züge macht. Ja? Die kann man dann vergleichen.